Ja, dann lass uns starten mit unserem Thema. Ist der Coronavirus nur ein Schwindel? Ich habe das Thema gewählt, weil ich im Moment eine sehr, sehr, sehr große Gefahr sehe. In der Situation, in der wir uns befinden und in der Informationslage, in der wir uns befinden, sehe ich, wie sich zwei polarisierende Lager entwickeln, befeuert durch Informationen über die Mainstream-Medien, über die sozialen Medien, über YouTube, über Facebook, über alle möglichen Informationskanäle, bilden sich zwei Lager und diese Lager scheinen sich auch zu entwickeln im christlichen Bereich, scheinen sich auch zu entwickeln in Gemeinden. Und hier sehe ich eine große Gefahr. Für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, lass mich das kurz erklären. Die eine Gruppe sagt, der Virus ist gefährlich. Der Virus ist richtig, richtig gefährlich. Der Virus stellt eine reale Bedrohung dar für unser Land, für Europa, für die Welt. Die Maßnahmen, die die Regierung trifft zur Bekämpfung des Virus, sind alternativlos. Das ist zwar alles hart, aber es ist genau richtig und wir sollten uns dem fügen. Wir befinden uns in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Menschen fühlen sich verängstigt, Menschen fühlen sich verunsichert. Menschen nehmen diesen Virus als eine sehr reale Bedrohung wahr. Es gibt auch entsprechende Fachleute, die dann zitiert werden. Einer der bekanntesten ist wahrscheinlich Professor Christian Drosten von der Charité in Berlin, der auch einen täglichen Podcast hat und informiert über diesen Virus und wie man sich richtig verhält und so weiter und so fort. Dann gibt es das zweite Lager, die zweite Gruppe, die sagen, das ist alles nur Schwindel. Die Geschichte mit dem Virus, das ist gar nicht so ernst, das ist gar nicht so bedrohlich, wie es dargestellt wird. Das ist einfach nur Panikmache. Panikmache durch die Medien, Panikmache durch ominöse Hintermänner. Der Virus ist keine wirkliche Gefahr. Es ist einfach eine ganz normale Grippeepidemie. Und diese Geschichte mit der Epidemie, das wird einfach nur als Vorwand benutzt für ganz andere Ziele. Das ist alles von langer Hand geplant und es gibt Dokumente, die das beweisen. Das Ziel eigentlich dahinter ist, die Bürgerrechte einzuschränken. Das Ziel dahinter ist, Massenimmunisierungen und die Zerstörung unseres Finanzsystems, dem bewussten Crash der Währungen der Welt, was auch immer. Ein bekannter Vertreter dieser Theorie oder dieser Ansicht, dass die ganze Geschichte mit dem Coronavirus hauptsächlich einfach nur Panikmache ist, ist der bekannte Lungenarzt und ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wurdag. Der ein oder andere von euch hat vielleicht von ihm auch schon gehört. Der wird also auch gerne interviewt und dann gibt es wieder Meldungen, die das diskreditieren, was er sagt. Und die Wogen gehen hier hoch. Ich sehe diese Entwicklung beziehungsweise unsere Reaktion auf diese beiden Strömungen mit großer Besorgnis. Denn diese Entwicklung hat nicht nur das Potenzial, Gemeinden in der Mitte durchzuspalten. Die einen sind auf der Seite, die anderen sind auf der anderen Seite, sondern der ganze Leib Christi kann sich dadurch spalten und ist schon dabei. Und während man diskutiert darüber, welche Seite nun recht hat, findet eine Lähmung statt und eine Ablenkung, eine völlige Ablenkung von dem eigentlichen Auftrag, den wir haben. Und darin sehe ich eine große Gefahr. Und das müssen wir sehen, das müssen wir identifizieren und das müssen wir um jeden Preis vermeiden. Egal zu welchem Lager du gehörst, egal welche Meinung du hast. Ich habe auch meine Meinung zu dieser ganzen Thematik, aber die werde ich dir nicht sagen heute hier. Weil das nicht mein Auftrag ist, weil das nicht mein Ziel ist, weil das nicht ist, worum es geht. Die Botschaft, die mir auf dem Herzen liegt, ist, lasst uns aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln in Streitigkeiten, in Streit, einfach über bestimmte Dinge und dabei unseren Auftrag aus den Augen verlieren. Unsere Bestimmung, unsere Berufung aus den Augen verlieren. Schau, ich glaube, das ist eine Taktik, die Satan richtig gut gefallen würde, wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen mit scheinbaren Argumenten und Meinungen und Fakten und Informationen und uns diese Dinge gegenseitig um die Ohren hauen und uns gegenseitig dann die entsprechenden Videos schicken und Meldungen schicken und Podcasts schicken und nur noch damit beschäftigt sind, ist das jetzt echt, ist das jetzt nicht echt, ist das eine wahre Gefahr, ist das einfach nur Panikmache und uns in diesem ganzen Hin und Her verlieren. Die Bibel warnt uns eindeutig vor Streit. Das ist ein Fakt. Und wenn du dem nicht glaubst, dann bleib einfach dran und schlag mit mir die Bibel auf heute Abend und lass uns ein paar Stellen gemeinsam anschauen, damit wir verstehen, was das Wort Gottes zu dieser ganzen Thematik sagt. Und wenn ich spreche über Streit, dann spreche ich nicht über den Austausch von unterschiedlichen Meinungen, dann spreche ich nicht über den Austausch von Argumenten, sondern dann spreche ich über Rechthaberei, dann spreche ich über eine Diskussion, die angefeuert wird von der Motivation, ich habe Recht und du hast Unrecht. So, lass uns in das Thema einsteigen. Erste Stelle ist Römerbrief, Kapitel 13, Vers 13. Wir schauen uns einfach ein paar Warnungen an, die Gott uns hier gibt im Neuen Testament. Als erstes Römer 13, Vers 13. Da schreibt Paulus folgendermaßen: Lasst uns anständig wandeln. Lasst uns anständig wandeln. Was versteht er darunter? Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. So, er sagt, ein anständiger Wandel, ein Wandel, zu dem wir berufen sind, ist ein Wandel, ein Lebensstil, nicht in Streit und Eifersucht. Die Bibel warnt uns davor, dass wir uns in Streitigkeiten verwickeln. Eine weitere Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3 heißt es, denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ja, Paulus, entschuldige bitte, wie sollen wir sonst wandeln? Wie sollen wir sonst leben, wenn nicht nach Menschenweise? Wir sind schließlich Menschen. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er unser Herr ist, dann haben wir das Wesen Gottes in uns. Dann sind wir von unserer Natur nicht länger Sünder, sondern wir sind von Natur aus Gerechte, gerecht gemacht durch Jesus Christus. Wir haben sein Leben, sein Wesen, seine Art in uns. Und deswegen ist Streit etwas Unnatürliches für uns als Nachfolger Jesu. Und wenn wir ständig uns in Streitigkeiten und Eifersucht verwickeln lassen, dann verhalten wir uns entgegengesetzt dieser neuen Natur, die wir durch Jesus Christus bekommen haben. Dann ist unser Sinn, unser Denken nicht erneuert, so wie Paulus das sagt. Lasst mich den Vers nochmal lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Wenn Rivalität und Streit unter uns als Nachfolgern Jesu herrscht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht durch den Geist Gottes regieren lassen, dass wir uns nicht durch den Geist Gottes beherrschen lassen, sondern dass wir immer noch dominiert sind vom Geist dieser Welt. Es ist interessant, dass Paulus immer diese beiden Begriffe Rivalität und Streit gemeinsam benutzt. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Achtet mal darauf bei den Versen, die wir uns gerade noch anschauen werden. Rivalität und Streit, Rivalität im Zusammenhang mit Streit, entspringt diesem Geist, ich habe Recht und du hast Unrecht. So, es geht mir also nicht um Fakten, es geht mir nicht darum, einfach meine Sicht der Dinge zu präsentieren, sondern es geht mir darum, dir zu zeigen, dass ich besser bin als du, dass ich es besser weiß als du, dass ich ein besserer Mensch bin als du. Denn wenn ich das erstmal etabliert habe, wenn ich das erstmal festgemacht habe, dann fühle ich mich gut. Am Ende steckt dahinter diese Denkweise, ich weiß es besser als du und deswegen bin ich wertvoller als du. Ich bin wertvoller als du. Ich versuche dadurch meinen Wert zu definieren, meinen Wert als Mensch. Wir haben immer wieder diese Tendenz, als wir von Gott getrennt waren, als wir ihn nicht kannten. Da war das der Kampf unseres Lebens, unseren Wert zu definieren durch unsere Leistung, durch unser Aussehen, durch unser Verhalten, durch Anerkennung, durch Besitz, durch Talent, durch Beliebtheit. Aber nichts davon hat uns dauerhaft satt gemacht. Damit sind wir wieder beim Thema vom letzten Sonntag. So, es geht also nicht um den Austausch von Argumenten, es geht nicht um den Austausch von Sichtweisen, sondern es geht darum, ich habe Recht, du hast Unrecht, ich bin wertvoller als du. Und diese Einstellung ist sowas von ungöttlich. Diese Einstellung haben wir, wenn unser Leben, unser Wesen dominiert ist von unserem eigenen Ego, anstatt von Jesus Christus. Ich, meiner, mir, mich. Und es ist so weit verbreitet. Wir sehen das schon bei Kindern, wenn Kinder sich streiten. Ich habe Recht, nein, ich habe Recht. Wir sehen das in Familien. Wir sehen das zwischen Ehepartnern. Mal ganz ehrlich, ja, denk mal drüber nach. Diese Einstellung, diese Sichtweise zerstört Beziehungen. Streit zerstört Beziehungen. Macht Beziehungen kaputt, macht Familien kaputt, macht Ehen kaputt. Die Bibel warnt uns nicht umsonst vor Streit. Das ist was zutiefst Satanisches. Es hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun, sondern es entspringt dem Geist dieser Welt. Es macht uns einsam. Auf Dauer macht es uns einsam. Lass uns mal noch ein paar Stellen anschauen. Die nächste Stelle ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 20. Da schreibt Paulus, denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will, dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt, dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Paulus spricht davon, dass nichts von diesen Einstellungen, nichts von diesen Dingen in einer Gemeinde okay sind. Dass nichts davon okay ist, unter Glaubensgeschwistern, dass nichts davon okay ist, im Leib Christi. Warum nicht? Weil Gott das nicht leiden kann. Warum kann Gott das nicht leiden? Weil es uns zerstört, weil es uns kaputt macht, weil es unsere Beziehungen kaputt macht. Und weil Gemeinde letztendlich ein verbindliches Netzwerk von Beziehungen ist, nicht ein Gebäude, nicht ein Raum. So, das heißt, Gemeinde wird direkt zerstört durch diese Einstellungen. Lasst mich das nochmal lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Er schreibt, ich fürchte, dass mich bei euch womöglich Streit und Rechthaberei erwartet. Streit und Rechthaberei. Wutausbrüche, Rivalitäten, Verleumdungen, abfälliges Reden hinter dem Rücken der anderen, überhebliches Gehabe und Missstände aller Art. Wenn ich das so lese, habe ich das Gefühl, er beschreibt viele Inhalte in den sozialen Medien heutzutage. Nicht erst seit der Krise. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, da heißt es, ich lese ab Vers 3, 1. Timotheus 6, 3 und 4, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänk. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Wiederum die neue Genfer Übersetzung liest hier, dann ist er von Hochmut verblendet. Von Hochmut verblendet, Überheblichkeit. Ich bin besser als du. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Von Hochmut verblendet. Und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Wow. Was für eine klare Aussage, muss man gar nicht mehr drüber predigen. Das predigt für sich selber, das spricht für sich selber. Das ist so relevant für die Welt und für die Zeit, in der wir leben. Und wir müssen uns davor hüten. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Fällt euch dazu jemand ein? Irgendjemand in eurem Umfeld? Eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte. Vielleicht denken wir auch an denjenigen, den wir früh nach dem Aufstehen im Spiegel sehen. Und das führt zu Neid und Zank, zu Verleumdungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Streit lähmt, Streit macht kaputt, Streit zerstört, Streit trennt uns und Streit stiehlt unseren Fokus von unserem Auftrag, von dem, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Deswegen ist Streit so gefährlich. Deswegen sprechen wir heute Abend darüber. Wo kommt diese Einstellung her, diese Einstellung, ich weiß es besser als du, ich habe Recht, du hast Unrecht. Wo kommt das her? Die Wurzel dieses Problems ist ein Mangel an Identität. Ein Mangel an Identität oder falsche Identität. Wir haben nicht verstanden, wer wir sind. Ich habe nicht verstanden, wer ich bin und deswegen muss ich meinen Wert beweisen. Ich muss dir meinen Wert beweisen. Ich muss aller Welt beweisen. Ich bin besser als alle anderen. Ich weiß es besser als alle anderen. Es ist der Geist dieser Welt, die Einstellung eines Waisenkindes, das keinen Vater hat, das keine Beziehung zum Vater hat, das allein ist in dieser Welt, das allein für sich kämpfen muss. Kinder beziehen ihre Identität durch ihren Vater. Und wenn wir diese Haltung, diese Einstellung in uns entdecken, als Christen, als Nachfolger Jesu, dann hat es seine Ursachen darin, dass wir zu wenig Zeit mit dem Vater verbringen. Und genau darin liegt auch die Lösung. Lass uns Zeit mit dem Vater verbringen. Beim Vater finden wir heraus, wer wir sind. Wir finden unsere Identität in ihm, in der Beziehung zu ihm, in der Gemeinschaft mit ihm. Dadurch, dass wir von ihm geliebt werden, dadurch, dass wir erkennen, wie wertvoll, wie kostbar wir in seinen Augen sind. Die Lösung für einen Mangel an Identität ist, Zeit zu verbringen mit dem Vater. Viele von uns haben mehr Zeit im Moment, als wir gewöhnlich haben. Wir sind diesem Kontaktverbot, dieser Kontaktsperre unterworfen. Wir sind zu Hause. Wir haben keine Möglichkeit für viel Freizeitaktivitäten außerhalb unserer vier Wände. Viele sind zu Hause, weil der Betrieb auf Kurzarbeit ist. So, womit verbringen wir diese Zeit? Womit füllen wir uns? Womit füttern wir uns? Das, was diese Welt uns anbietet, macht uns nicht satt, macht unser Innerstes nicht satt. Dadurch, dass wir Zeit mit dem Vater verbringen, finden wir heraus, wer wir sind. Dadurch, dass wir Zeit in der Nähe des Kreuzes verbringen, erkennen wir unseren wahren Wert. Das Kreuz zeigt uns, welchen Wert wir haben in den Augen Gottes. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist freiwillig an unserer Stelle gestorben. Er hat unsere Schuld getragen. Er hat unsere Strafe auf sich genommen, damit wir zum Vater kommen können. Das Kreuz zeigt uns unseren Wert. Das Kreuz zeigt uns, wie kostbar, wie wertvoll wir sind in den Augen Gottes. Das beste Beispiel für diese Einstellung, Identität aus der Beziehung mit Gott zu beziehen, ist Jesus Christus selber. Jesus musste niemals irgendjemandem irgendetwas beweisen. Er musste niemals jemanden beweisen, ich bin besser als du, ich weiß es besser als du. Geh mal zur Seite, mach mal Platz, ich bin der Sohn Gottes. Respektier mich mal. Erkenn das mal an. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann ist das absolut faszinierend. Er ruhte in einer tiefen Beziehung zum Vater. Und durch diese Beziehung zum Vater wusste er, wer er ist. Und er musste es sich selber nicht beweisen, er musste es anderen nicht beweisen, sondern er ruhte in der Tatsache, wer er ist. Er lebte nicht aus seiner Leistung, er lebte nicht, seine Identität bestand nicht in dem, was er tat. Seine Identität bestand in dem, wer er war, der Sohn Gottes. Seine Identität bezog er aus seiner Beziehung mit dem Vater. Und deswegen suchte er diese Gemeinschaft mit dem Vater mehr als alles andere. Und er war bereit, alles andere zu opfern. Er war bereit, seinen Schlaf zu opfern, Zeiten der Ruhe zu opfern, um Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Um immer wieder gefestigt zu werden in dieser Identität, wer er war. Als er versucht wird von Satan, wird er versucht genau an dieser Stelle. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch, dass diese Steine Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring doch von der Zinne des Tempels. Wenn du der Sohn Gottes bist. Jesus musste nicht irgendjemandem beweisen, wer er war. Er wusste, wer er war. Wir müssen niemandem irgendwas beweisen, wenn wir wissen, wer wir sind in ihm. Super, super wichtig. Das ist der Punkt, wo wir zur Ruhe kommen. Schau im Matthäus-Evangelium Kapitel 3. Matthäus 3, da ist davon die Rede, wie Jesus getauft wurde. Seine Taufe war der Beginn seines öffentlichen Dienstes. Vorher war er öffentlich nicht in Erscheinung getreten. Man könnte auch sagen, er hat nichts irgendwie Besonderes vollbracht. Er hat keine Kranken geheilt. Er hat nicht das Evangelium verkündigt. Er hat keine Dämonen ausgetrieben. Er hat keine Toten auferweckt. Nichts von alledem. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Daraus hat Jesus gelebt. Und diese Stimme hat er gehört, bevor er all die tollen Sachen gemacht hat, die er gemacht hat. Bevor er die Kranken geheilt hat, bevor er das Evangelium verkündigt hat, bevor er die Wunder getan hat, bevor er das Brot vermehrt hat, bevor er den Sturm gestillt hat, hat die Stimme schon gesagt, dies ist mein geliebter Sohn. Mein geliebter Sohn, ich liebe ihn, ich habe Wohlgefallen an ihm. Das, woraus Jesus gelebt hat. Und das ist die Art und Weise, wie wir leben können. Das ist die Stimme, die wir immer wieder hören sollen und hören müssen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sehen also jetzt nicht nur das Problem, die Gefahr von Streit, sondern wir sehen auch die Lösung. Wir sehen, was wir ganz praktisch dagegen tun können. Lasst mich noch ein paar Warnungen lesen, ein paar Hinweise. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 23. 2. Timotheus 2, 23. Da heißt es aber, die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, beteilige dich nicht an dummen, unreifen Auseinandersetzungen, die nur Streit auslösen. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gib dich nicht ab. Gib dich nicht ab mit törichten Spekulationen. Ich glaube, Gott redet heute Abend zu uns. Angesichts all der Spekulationen, die uns umgeben, gib dich nicht ab mit törichten Spekulationen. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderem führen als zu Streitigkeiten. Und dann sagt er im nächsten Vers, und wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Wow, was für eine extreme Aussage. Wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten. Ja, das heißt nicht, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sein können und dass wir auch unsere Meinungen und unsere Ansichten darlegen können. Aber mit welcher Einstellung machen wir das? Machen wir das aus einem Geist der Demut, aus einem Geist der Liebe und Wertschätzung dem anderen gegenüber? Oder wollen wir einfach nur beweisen, ich habe Recht und du hast Unrecht? Lass uns mal noch eine Ermahnung anschauen. Im Epheserbrief Kapitel 4, Epheser 4, Vers 1 bis 3. Da heißt es, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Lebt würdig in der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Gott hat uns berufen, Gott hat uns auserwählt für ein bestimmtes Leben, für eine bestimmte Art von Leben, für einen bestimmten Zweck. Und wir sollen unser Leben dem anpassen. Und dann sagt er im nächsten Vers, wie wir das tun sollen. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Das ist ein Rezept für eine gesunde Gemeinde mit gesunden Beziehungen. Das ist ein Rezept für eine gesunde Familie mit gesunden, starken Beziehungen. Das ist ein Rezept für eine gesunde Ehe. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es hier, keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner soll sich über den anderen erheben. Das ist die Wurzel des Problems. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann heißt es in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. So, wenn wir eifrig sein sollen, wenn wir fleißig sein sollen, wenn wir uns Mühe geben sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren, dann gibt es eine reale Gefahr, dass wir diese Einheit des Geistes verlieren können. Und indem wir diese Einheit des Geistes verlieren, verlieren wir die Kraft, die in dieser Einheit liegt. In dieser Einheit als Ehepaar, in dieser Einheit als Familie, in dieser Einheit als Gemeinde. Gott ermahnt uns. Gott ermahnt uns, dass wir uns in Acht nehmen vor Rechthaberei, Zankereien, Streitigkeiten. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 35, da heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Leute sollen erkennen an unserem Umgang miteinander, dass wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Dazu sind wir berufen. Dazu sind wir bestimmt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es auch nochmal. Unser Auftrag, den wir hier auf dieser Erde haben, ist nicht uns zu streiten, uns darüber zu streiten, wer Recht hat, und wer Unrecht hat. Das ist eine satanische Strategie, das ist der Geist dieser Welt. Das hält uns ab von unserem eigentlichen Auftrag, von unserer eigentlichen Bestimmung. Und wenn du irgendwas mal mit unserer Gemeinde hier zu tun hattest, in irgendeiner Art und Weise, vielleicht kommst du auch regelmäßig hierher, dann weißt du, was unser Auftrag ist. Markus 16, Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht und verkündigt das Evangelium. Geht und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist unser Auftrag, ihn zu repräsentieren, sein Reich zu repräsentieren. Das Evangelium ist nicht irgendwie eine Reihe frommer Grundsätze. Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht, frohe Botschaft. Geht und verkündigt diese gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Gott ist nicht sauer auf dich. Du kannst mit ihm versöhnt werden. Durch Jesus Christus. Du kannst nach Hause kommen. Du kannst den finden, der dich eigentlich gemacht hat, zu dem du eigentlich gehörst. Lasst uns diesen Auftrag neu ins Auge fassen, ihr Lieben. Gerade in dieser Zeit. Dies ist unsere Zeit. Dies ist unsere Zeit. Dies ist unsere Zeit zu leuchten. Dies ist unsere Zeit zu strahlen. Dies ist unsere Zeit, Hoffnung weiterzugeben. Hoffnung jenseits der Angst. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten. Im Jesaja heißt es, mache dich auf und werde Licht. Du sagst, ich bin eingefangen in meinen vier Wänden. Wie mache ich das? Wie fange ich das an? Als erstes Gebet. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Fang an zu beten. Paulus sagt, wie können sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Die Ernte ist groß. Die Arbeiter sind wenige. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und nachdem er diesen Auftrag ihnen gegeben hat, nimmt er sie und sendet sie aus als Arbeiter in die Ernte. Und genau das möchte Gott mit uns auch tun. Auch in dieser Zeit kann Gott uns Begegnungen schenken, kann Gott uns offene Türen schenken, kann Gott uns an jemanden erinnern, den wir vielleicht mal anrufen sollen, den wir mal anschreiben sollen auf Facebook oder WhatsApp. Hey, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Brauchst du Hilfe? Dies ist unsere Zeit. Bete für Arbeiter. Seit die Krise begonnen hat, höre ich aus den unterschiedlichsten Richtungen, den unterschiedlichsten Quellen, oh, wir müssen beten, wir müssen beten, wir müssen beten. Selbst Leute, die früher nie über Gebet gesprochen haben, sprechen plötzlich davon, dass wir beten müssen. Aber was beten wir? Was ist das richtige Gebet? Gebet funktioniert nicht in der Art und Weise, dass wir Gott unsere Wünsche vortragen und die hat dann Gott gefälligst zu erfüllen. Was beten wir? Oh Gott, mach doch, dass dieser Virus verschwindet. Mach, dass der Virus verschwindet und dass wir alle wieder auf Arbeit gehen können und dass die Krise aufhört und dass die Aktienkurse wieder hochgehen und dass alles wieder so wird wie früher, damit ich mein kleines, bequemes Leben so weiterleben kann, wie ich es bisher gelebt habe. Ist das wirklich, was Gott möchte? Ist das wirklich das, wo wir hinwollen? Ich habe neulich eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mir genau diese Frage gestellt. Okay, Herr, ich möchte beten, aber was soll ich denn beten? Was sind deine Gedanken? Was möchtest du? Was möchtest du von uns in dieser Situation? Gebet ist nicht Gott, gute Vorschläge zu machen, sondern Gebet ist rauszufinden, was Gott möchte und sich eins zu machen mit dem Plan Gottes, mit den Gedanken Gottes, mit den Absichten Gottes, sodass der Plan Gottes auf dieser Erde zustande kommt und der Plan des Feindes, der Plan Satans zerstört wird. Satan hat auch einen Plan. Gebet bringt den Plan Gottes mit dieser Welt, den Plan Gottes auf dieser Erde voran. So Gott, was ist dein Plan? Was sind deine Gedanken? Und während ich anfangen wollte zu beten, oh Herr, lass doch diesen Virus aufhören und es soll niemand mehr krank werden und alle Kranken sollen gesund werden und so weiter. Ja, natürlich, Heilung ist immer der Wille Gottes. Aber ich habe gemerkt in meinem Inneren, das ist nicht die Richtung, in die der Geist Gottes mich zieht. Stattdessen möchte Gott diese Situation, diese Krise benutzen. Er möchte sie dazu benutzen, dass unsere Nation aufwacht. Er möchte uns in dieser Krise eine Chance geben zur Umkehr zu ihm. Dass wir stoppen in unserem ach so selbstgefälligen, ach so sicheren, ach so kontrollierten, wohlbehüteten Leben. wo wir nicht nach ihm gefragt haben, wo wir nicht ihn gesucht haben als Nation, wo wir gedacht haben, wir haben es drauf, wir wissen es alles, wir haben es alles im Griff. Und immer noch herrscht dieser Geist, wir haben alles im Griff. 1,2 Billionen sollen ausgegeben werden, um die Wirtschaft zu retten, um unser schönes Leben zu retten. Aber was passiert, wenn 1,2 Billionen ausgegeben sind und die Krise ist immer noch nicht vorbei? Was passiert dann? Diese Krise ist gleichzeitig eine unglaubliche Chance. Und mein Gebet ist, zu dem ich euch einladen möchte: Vater im Himmel, hilf uns, dass wir als Volk diese Chance erkennen, dass wir uns dir wieder zuwenden, dass wir erkennen, dass du die einzige Quelle von Frieden und Sicherheit bist. Öffne unsere Augen, lass uns sehen, gib uns Gnade, umzukehren. Öffne unsere Augen, dass wir dich finden, dass wir dich sehen, dass Scharen von Menschen in diesem Land und auf diesem Kontinent und auf dieser Welt anfangen, dich zu suchen. Meinetwegen, dass die Not so groß ist, dass sie anfangen, nach dir zu schreien. Jesus hat gesagt, sucht und ihr werdet finden. Aber es beginnt damit, dass wir uns demütigen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von Pastor Gerd Heunler aus Schweinfurt. Manche von euch kennen ihn vielleicht. Und ich war total perplex. Er hat nämlich erzählt, dass er zum Thema Gebet exakt die gleiche Erfahrung gemacht hat, die ich auch gemacht habe. Dass er beten wollte, Gott, lass diesen Virus verschwinden, lass diese Krise verschwinden. Und in seinem Innersten gespürt hat, das ist nicht das Gebet, was Gott im Moment von uns möchte. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt einfach ein paar Augenblicke uns Zeit nehmen zum Gebet. Für diese Situation. Ich spreche jetzt zu Gläubigen, ich spreche zur Gemeinde, ich spreche zu denen, die Jesus nachfolgen. Dass wir uns ihm neu zur Verfügung stellen und dass die Pläne des Feindes, die Pläne der Vernichtung und Zerstörung vereitelt werden. Und dass diese Situation dazu dient, dass in diesem Land und auf diesem Kontinent Menschen wach werden, Menschen anfangen, Gott zu suchen, nach ihm zu fragen, nach ihm zu schreien und anfangen, ihn zu finden. Wollen wir zusammen beten? Sei nicht nur Zuschauer, mach mit. Ich möchte dich dazu ermutigen. Gebet hat Kraft. Gebet hat eine Wirkung. Durch Gebet bringen wir den Plan Gottes voran. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du in diesem Livestream bist. Danke, dass du an diesem Ort hier bist. Danke, dass du in jedem Raum, in jedem Wohnzimmer bist, wo dieses Video gezeigt wird. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Vater, ich bitte dich als erstes um Vergebung, wo wir als deine Gemeinde, wo wir als dein Leib uns Streitfragen hingegeben haben. Aus der Motivation heraus, ich bin besser als du, ich weiß es besser als du, ich habe Recht, du hast Unrecht. Herr, wir wenden uns jetzt in diesem Augenblick von dieser Einstellung ab. Wir tun Buße darüber, wir wenden uns ab davon, wir wenden uns dir zu, Herr. Wir wenden uns dem zu, was du über uns sagst, und wir danken dir, dass wir kostbar sind, dass wir wertvoll sind, dass wir wichtig sind in deinen Augen, dass unser Wert definiert wird durch das, was du für uns getan hast, dass wir ruhen können, dass wir zur Ruhe kommen können in dir, dass wir niemandem anderen etwas beweisen müssen und schon gar nicht unseren Wert beweisen müssen vor jemand anderem. Danke, dass unser Wert besteht in dem, wer wir sind, in dir. Nicht in dem, was wir wissen, in dem, was wir leisten, in dem, was wir tun. Vater, ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der diesen Stream schaut, dass dein tiefer Frieden und ein Bewusstsein dieser Wahrheit jetzt sein Herz erfüllt im Namen Jesu. Danke, Herr, dass dein Frieden jetzt in diesem Moment auf uns kommt. Diese tiefe Gewissheit, ich bin ein geliebtes Kind des Vaters. In Jesus Christus sehe ich, wie kostbar, wie wertvoll ich in den Augen Gottes bin. Und in dieser Gewissheit komme ich zur Ruhe. Ich komme zur Ruhe. Im Namen Jesu. Halleluja. Vater, und angesichts dieser Krise kommen wir jetzt zu dir und wir bitten dich, dass du uns Gnade gibst. Gib diesem Land Gnade, gib dieser Nation Gnade, gib diesem Kontinent Gnade, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir erkennen, Herr, dass wir erkennen, dass du die einzige Antwort bist, dass du der einzige sichere Halt bist, der einzige sichere Hafen inmitten eines jeden Sturms. Du bist das feste Fundament, du bist der starke Felsen. Vater, und ich bitte dich, dass die Augen von Tausenden und Zehntausenden und Millionen von Menschen geöffnet werden. Herr, dass wir sehen, dass wir erkennen, dass diese Krise, dass diese Situation dazu beiträgt, dass Menschen anfangen, neu nach dir zu suchen, neu nach dir zu fragen. Vater, und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde, wir als Leib Christi diese Zeit nicht verschlafen. Dass wir es nicht verplempern. Dass wir es nicht verpassen. Herr, wir wollen deine Werkzeuge sein. Herr, wir sagen, sende Arbeit an deine Ernte. Die Zeit der Ernte ist jetzt. Inmitten des Stillstands, inmitten der Kontaktsperre, die Zeit der Ernte ist jetzt. Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Und du kannst übernatürlich uns mit Menschen in Verbindung bringen, deren Herz vorbereitet ist, deren Herz offen ist, Herr. Die auf der Suche sind nach dir, die auf der Suche sind nach Wahrheit. Sende Arbeit an deine Ernte. Herr, wir machen uns verfügbar. Wir tun all unsere Interessen, alle unsere Vorstellungen, unsere Pläne, unsere Wünsche, unsere Agenda beiseite, Herr. Wir wollen Menschen dienen, die auf der Suche sind nach Hoffnung, nach Leben, nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Herr, wir wollen dich und dein Reich in richtiger Art und Weise repräsentieren. Das ist unser Fokus, Herr. Hilf uns, Herr, dass nichts, was auch immer geschieht in dieser Welt, nichts, was wir in den Nachrichten hören, nichts, was wir in den sozialen Medien über die Nachrichtenkanäle hören, dass nichts davon unseren Fokus wegnimmt von diesem Auftrag, von dieser Aufgabe, dich zu repräsentieren, Hoffnung zu repräsentieren, Leben weiterzugeben, Licht zu sein inmitten von Dunkelheit. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns dabei hilfst. Im Namen Jesu. Amen. 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 Und vielen Dank an alle, die mitgebetet haben. Gebete haben Kraft. Du musst dich nicht länger fragen, okay, wie soll ich beten? Das, was wir jetzt gemeinsam gebetet haben, bleib dabei, das zu beten. Bleib dabei, das zu beten. Der Heilige Geist wird dir helfen. Der Heilige Geist wird dir helfen. Der Plan Gottes kommt zustande. Und der Plan des Feindes, der Plan Satans wird vereitelt. Der Plan Satans ist, dass Millionen von Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Der Plan Gottes und die Absicht Gottes ist, dass unzählige Menschen gerettet werden. Lasst uns dazu beitragen, dass der Plan Gottes zustande kommt. Durch unser Gebet und durch unser Leben, durch alles, was wir sind. Lass mich nochmal an das Buch erinnern, die Leute, die hier aus Suhl sind. Hoffnung jenseits der Angst. Ein wunderbares Werkzeug, um ganz praktisch Hoffnung weitergeben zu können. Melde dich und wir können absprechen, wie das zu dir kommt. Wir haben einen ganzen Karton bestellt und wir bestellen noch mehr, wenn sie uns ausgehen sollten. Benutzt das einfach, um diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Sei kühn, sei mutig, bete für Leute, die ohne Hoffnung sind, die in Angst sind, die in Sorge sind. Gib die Hoffnung Gottes weiter, gib das Leben Gottes weiter. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören. Du kannst in die Kommentare schreiben. Du kannst uns auch eine E-Mail schicken, wenn du Fragen hast, wenn du selber ein Gespräch brauchst, wenn du Gebet brauchst. Setz dich mit uns in Verbindung. Du siehst gleich auf dem Bildschirm unsere Kontaktdaten, die E-Mail unserer Gemeinde, E-Mail-Adresse unserer Gemeinde, unsere Postadresse. Du kannst uns eine Nachricht schicken über Facebook. Du kannst uns eine Nachricht schicken über das Kontaktformular unserer Webseite www.fcg-suhl.de. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und wir sind gerne bereit, dich zu unterstützen, mit dir zu beten, mit dir zu sprechen, dich zu ermutigen. Wir fürchten uns nicht vor dem Virus, sondern wir glauben, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in dieser Welt ist. Das heißt, der, der in uns ist, ist größer als dieses Virus. Der, der in uns ist, ist größer als Tod und Krankheit und Zerstörung und Mangel und Not. So, deswegen sind wir in guter Zuversicht.